Anwältin der Romance. Der Podcast mit Caroline Reif und Sarah Lipperson. Romance-Geschichten erzählen nicht nur von der Liebe, sondern auch von der Ungleichheit im Literaturbetrieb und von einer Branche, die weghört. Zeit, darüber zu sprechen. Laut, ehrlich, unbequem.
Herzlich willkommen zu Anwältin der Romance, dem Podcast, der endlich ausspricht, was viele denken und noch mehr fühlen. Ich bin Caroline Reif, Literaturwissenschaftlerin und Romance-Leserin der ersten Stunde.
Und ich bin Sarah Lipperson, Buchbloggerin und Romance-Leserin mit feministischer Haltung. Warum steht die Sätze eigentlich nicht in unserem Dokument drin, Caro?
Weil ich immer hoffe, dass wir wissen, wer wir sind. Auch wenn es manchmal
ich
schon...
Ich musste gerade kurz überlegen.
Ja, manchmal war es schon so, dass wir es nicht so genau wussten, aber gut, so ist es.
So ist es. Wie geht's dir?
Ganz gut und selbst?
Ja auch. Wieder.
Du bist wieder mal zu Hause, ne?
Ja, jetzt meine Woche, das ist ganz schön. Wir haben ein bisschen Theaterproben jetzt und das muss auch mal sein. Ich genieße das gerade sehr. Gerade noch die rote Beete über mir ausgeschüttet, jetzt geht's mir wieder wunderbar. Ich bin jetzt von außen und von innen mit rote Beete gereinigt.
Einmal gereinigt, die Küche auch wieder sauber.
Ja. Was ist Schöneres? Was gibt Schöneres?
Was gibt Schöneres, genau.
Ja. Schön, dass wir mal wieder podcasten. Ein bisschen verspätet, ja. Aber ich glaube, es fällt keinem auf.
Ja, jetzt vielleicht schon, weil wir drüber sprechen, aber vielleicht übergehen wir es einfach und sprechen darüber, was wir in der letzten Zeit so gemacht haben. Du warst ja in Wien, richtig?
Ja, ich war letzte Woche in Wien, das war sehr, 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 sehr schön, auf der Buchmesse unter anderem. Und ich muss sagen, also die Buch Wien, die macht sich jedes Jahr, ich habe ja gelernt, dass es die jetzt schon seit 9 Jahren, korrigier mich, gibt. Also sehr
echt?
Lange. Ich habe selber gestaunt. Ich glaube, die haben nächstes Jahr 10-jähriges Jubiläum oder sogar schon 20-jähriges. Also so eine Zahl, wo ich dachte, das kann auch gar nicht sein. Naja, jedenfalls gibt es ja jetzt 2 Hallen. Das eine ist die Belletristikhalle und das andere ist die New Adult und Kinderbuchhalle. Das war echt sehr schön eigentlich, muss ich sagen. Die haben ja immer ganz viele große Bühnen. Die haben so die ORF-Bühnen und von irgendwie allen möglichen österreichischen Sendern und Einzelpersonen und so weiter. Und die New Adult-Halle, die konnte was. Also wirklich, die konnte richtig viel. Es war ein bisschen absurd und das habe ich auch im Nachhinein, gab es so einen Kritik-Feedback-Bogen reingeschrieben, weil mich das extrem gestört hat, dass die Kinderhalle und die New Adult-Halle zusammen waren, weil es gab keine Trennung. Also die Kinder sind quasi von ihrer Kinderbühne direkt in den Lux-Stand reingelaufen, was auch dazu geführt hat, dass da natürlich Veranstaltungen stattgefunden haben, wo dann über Spice whatever diskutiert wurde und ein Haufen Kinder die ganzen Fotospots bei Lux genutzt haben. Also es war ein bisschen weird. Carina hat so schön gesagt, auf der einen Seite werden die Kinder gemacht und auf der einen Seite sind die Kinder und auf der anderen Seite lernt man, wie sie gemacht werden. aber also das war so ein bisschen strange, weil du hast halt echt so den Pippi-Langstrumpf-Aufsteller neben dem, keine Ahnung, Lux-Bad-Boy gehabt. Das war ein bisschen wild.
Und aber du hast gesagt, die hatten eine eigene Halle oder die hatten einen eigenen Bereich in der Halle oder wie muss ich mir das vorstellen?
Die hatten im Grunde schon eine eigene Halle. Also vorne war so ein bisschen Kinderbereich, aber die hatten eine sehr, sehr große Area für sich mit auch großer eigener Bühne, wo wirklich alle möglichen Autorinnen auch da waren. Also Bianca Iosivioni, Kim Leopold, you name it. Also wirklich, wirklich ganz viele große Autorinnen, die da Talks hatten über die Zeit, Bianca Behrendt. Ja, das war eigentlich ganz cool und es war viel schöner als in Frankfurt. Also es sah richtig cool aus, allein, dass sie Teppich hatten. Es hatte nicht diese Flugzeughangar-Atmosphäre, sondern es war richtig, richtig schön, weil sie hatten Teppich, es gab ganz viele Fotospots an den Ecken, es war alles so ein bisschen cozy und romantisch und du bist dann von dieser New Adult-Halle direkt in den Thalia, die haben ja immer so eine riesige Fläche da auch mit Verkauf und so weiter reingelaufen. Das hatte richtig Flair, also es sah richtig schön aus. Da waren auch viele große Stände, also Lux hat sich ziemlich groß aufgebaut dafür, dass es ja jetzt gar nicht so die größte Buchmesse ist. Forever und Penguin Love Story waren auch da. Also wirklich, wirklich eigentlich alle Großen, die man jetzt so kennt, waren irgendwie vertreten und hatten auch gar nicht so die kleinsten Stände und echt viele Fotospots und coole Aktionen.
Ja, das klingt eigentlich ganz, also schön und auch nicht so anstrengend wie in Frankfurt.
Ja. Also ich finde ja Wien ist so die perfekte Mischung aus Frankfurt und Leipzig, ne? Die sind noch so klein, dass du wirklich noch die Chance hast, alles zu sehen und ganz entspannt überall durchzulaufen und trotzdem mal 3 Stunden zu sagen, und jetzt verlassen wir die Messe wieder. Also ich glaube, ich war nie länger als 3 Stunden auf dieser Messe, weil du dann aber auch das Gefühl hattest, du hast jetzt alles gesehen, du hast alles gemacht. Mhm. Wir sind immer ganz gezielt zu den Talks hingegangen, die wir sehen wollten. Meistens waren die mit Thomas Book Club. Dieses Jahr war auch das erste Mal so, dass echt viele Influencer da waren. Also das war sonst auch nicht so, weil die das immer gar nicht so wahrgenommen haben nach außen hin. Und dieses Jahr waren echt einige da. Und ja, das war echt ganz cool. Und dann war ja am Samstagabend, genau, die Romance Girls Night. Die war auch ziemlich cool.
Und was muss man sich darunter vorstellen?
Das ist von dem Read Up Club. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ja in Wien hat es, glaube ich, auch angefangen mit denen. Und jetzt inzwischen ist es in ganz vielen Städten, dass sie sich treffen und wie so ein Buchclub eigentlich einmal im Monat gemeinsam lesen und Autorinnen einladen und so ganz viele Aktionen rund ums Buch halt machen. Für hauptsächlich Girls, würde ich sagen, als Zielgruppe. Und die haben jetzt eben in der Buchhandlung, in einer richtig schönen Buchhandlung, ich vergesse mal, wie sie heißt, die Österreicher haben immer so komische Namen für alles, Marova oder so. I don't know, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine richtig schöne kleine Buchhandlung. So klein war sie gar nicht, wo sie...
Das ist doch eine österreichische Kette, oder?
Ja. Wie heißen
Morava?
Die denn?
Das ist
Morava, heißen die so?
Ja, ich glaube,
das kann sein.
So.
Jedenfalls hatten die auf der Maria-Hilfe-Straße, haben die eine neue Filiale aufgemacht. Ultraschön. Und die haben da sich halt reingesetzt und so eine Girls Night gemacht. Also es waren 3 Autorinnen da, Kim Leopold, Julia Dippel und Bianca Behrendt. Und das war echt ziemlich cool organisiert, weil sie haben, du hast erstmal so ein Ankommen gehabt, so ein Get-Together, hast dann so ein bisschen irgendwie deinen Apfelsaft oder O-Saft oder was auch immer getrunken. Dann konntest du so ein bisschen Bücher shoppen. Und dann hattest du in 3 Gruppen jeweils 20 Minuten mit einer Autorin Zeit und bist dann weitergezogen. Also es war gar nicht so klassische Lesung, was ich cool fand, weil ich habe echt gedacht, oh Gott, jetzt 3-mal da irgendwie eine Stunde Lesung gefühlt. Dauert ja ewig. Nein, du hattest einfach Zeit, um mit den Leuten... so Q&A-mäßig, also du hast deine Fragen gestellt und die haben halt drauf geantwortet, du hast so ein bisschen was übers Buch gehört, zum Schreibprozess, zu den Personen, das war echt richtig schön. Ich war jetzt nicht so mega vorbereitet, deshalb habe ich nicht so viele Fragen gestellt, aber die anderen waren alle gefühlt voll into it, deshalb habe ich mich da so ein bisschen zurückgelehnt. Und dann hattest du Zeit zum Signieren. Und du hattest so, die haben so ganz unterschiedliche Sachen noch vorbereitet, so ein Buch-Bingo, wo du mit unterschiedlichen Leuten in Kontakt kommen musstest, weil du bestimmte Dinge, bestimmte Verhaltensmuster bei Bookies finden musstest. Also keine Ahnung, du musstest eine Person finden, die schon mal ein Leseretreat gemacht hat oder die schon mehr als 70 Bücher im Jahr gelesen hat. Also so verschiedene Attribute halt von Bookies und hast dich dadurch halt auch so ein bisschen connected. Und dann gab es überall Snacks und Getränke und dort ist so ein Getränkegutschein, konntest du da auch was holen. Die hatten das Café noch offen, hättest also auch was essen können. Die hatten, das haben wir dir ja auch geschickt, so eine Losstation, wo du dir deinen Book-Boyfriend zusammenstellen konntest, also den Namen und was er beruflich macht, wie ihr euch kennengelernt habt und so, das war auch sehr lustig. Ja, das war einfach so ein bisschen, du hattest halt auch die ganze Zeit die Möglichkeit, Bücher zu kaufen, durch den Laden zu stöbern, irgendwie Content zu machen, so ein bisschen. Wir haben auch ein bisschen was gefilmt einfach. Ja, voll gemütlich eigentlich so. Ich finde auch, wenn du dann unter nur Frauen bist und dann so ein bisschen irgendwie mit den Autorinnen Zeit hast, das war richtig schön.
Ja, das klingt auch gut. Und hast du auch Bücher gekauft, also von den Autorinnen auch, die dann dort waren?
Ja, also ich bin ja nicht so die Fantasy-Maus, deshalb habe ich Julia Dippel und Bianca Behrendt nicht gekauft, aber die veröffentlichen jetzt beide demnächst irgendwas Romance-mäßiges auch. Ich habe das Buch von Kim Leopold gekauft, weil das hat mich total gecatcht. Sie hat im Talk erzählt, dass sie, jetzt muss ich, warte, gib mir eine Sekunde. Ich bin schon wieder da, ich muss das Buch holen. Genau, also es heißt The Worst Kind of Perfect und sie schreibt so, sie sagt, sie hat das Gefühl als Autorin, sie ist ein bisschen zu erwachsen inzwischen für dieses klassische New Adult, deshalb schreibt sie quasi so Entwicklung im New Adult, sie hat dafür auch einen Namen. Ich bin natürlich mega gut vorbereitet, deshalb finde ich das auch sofort. More Major New Adult, also so ein bisschen mehr quasi. Und sie schreibt jetzt in dem Buch zum Beispiel über ein verheiratetes Paar. Also sie sagt, die sind halt schon ewig zusammen. Und welche Struggles können halt entstehen, wenn du schon so lange zusammen bist? Und wie findest du dich in der Beziehung neu und so? Dann hat sie ein Buch geschrieben über so Cancer-Survivor-Geschichte. Also auch, wo es dann quasi auch um so einen Schicksalsschlag ging und so. Auch so ein bisschen autofiktional tatsächlich. Also sehr... sehr fortschrittliche New Adult und nicht so dieses klassische College New Adult sozusagen. Mhm. Was ich ganz spannend fand, so als Entwicklung, weil sie halt sagt, dass sie da einfach so rausgewachsen war. Und trotzdem gibt es halt Spice und trotzdem gibt es irgendwie so alles, was man so haben möchte, wenn man das liest. Aber es sind halt erwachsenere Settings, viel erwachsenere. Und gleichzeitig ist es kein Frauenroman, weil sie auch sagt, Frauenroman findet sie noch ein bisschen, da ist sie noch nicht erwachsen genug für, sagt sie. Mhm.
Ja, ich habe auch gerade mal reingeguckt, da geht es auch um ein Curvy-Model, oder?
Genau. Also sie sucht auch immer so ein bisschen Settings raus, die jetzt auch nicht so normschön und klassisch sind. Genau, also ein Curvy-Model, das ihre eigene Dessous-Kollektion veröffentlichen möchte und ihr von ihrem Mann total supported wird. Also das ist so ein bisschen so ein klassisches Influencer-Pärchen, wenn du so willst. Und gleichzeitig möchte er sich aber selbst verwirklichen, weil er eigentlich so Parkour macht. Was ich auch cool fand, weil sie meinte, sie wollte nicht so eine klassische Sportart, so Eishockey oder so schreiben, sondern sie wollte halt mal was Neues machen und hat halt jetzt so einen Parkour-Freerunner-Mann daraus geschrieben. Mhm. Genau. Und das finde ich irgendwie ganz spannend. Ich freue mich drauf, das zu lesen. Mhm. Weil,
das klingt auf jeden Fall gut.
Ich fand das schön, wie sie da so drüber gesprochen hat. Ich kann das gar nicht so wiedergeben, aber halt wirklich so dieses, ne, alles ein bisschen erwachsener und ein bisschen erwachsenere Probleme als jetzt nur, warum liebt er mich nicht, bin ich nicht schön genug, so nach dem Motto. Genau, das fand ich sehr ansprechend.
Ja, finde ich auch ganz spannend irgendwie, weil da wollten wir auch noch drüber reden heute. Wenn man sich so die aktuelle Entwicklung auf dem Buchmarkt anguckt, also was wir ja schon häufig gesagt haben, ist ja, dass es eben sehr viel im Genre gibt, was ähnlich ist erstmal, ne? Also ob es das Setting ist, dieses College-Setting oder die Tropes, die man eben, also die Erzählmuster, die gleichen sind. Und gerade ist ja, finde ich, so eine Stimmung in der Branche, alle fühlen sich irgendwie überfordert. Also ob das jetzt Mitarbeitende im Verlag sind oder ob das Selbstständige in der Buchbranche sind oder Autorinnen, da hört man ja sehr, sehr häufig gerade wieder, dass der Druck enorm hoch ist. Ne? Also ich finde gerade bei den New Adult und Young Adult Autorinnen, da ist es ja schon lange irgendwie Thema. Also es gibt immer wieder Autorinnen, die sich da äußern. Also da fällt mir zum Beispiel in den letzten Jahren Carina Schnell ein, die auch immer sehr öffentlich damit umgeht, dass sie wirklich bis zur Grenze da oft schon gegangen ist, um sozusagen auch das zu erfüllen, was die Verlage erwarten. Und jetzt hatte ja letzte Woche, glaube ich, gab es einen Post von Laura Kneidel, der in eine sehr ähnliche Richtung ging. Und dann entstand da ja so eine sehr große Diskussion wieder darum, ne? Also es ist zu viel, es ist zu schnell, der Druck, dem wir alle ausgesetzt sind und so weiter und so fort. Und dann gab es da aber einen coolen Post von Mara Wolf dazu, die für mich ja so ein bisschen irgendwie die Grande Dame des Genres ist.
Ja, so, ich wollte jetzt nicht sagen die Oma, aber so ein bisschen ist sie so über allem, oder?
Ja, weil sie es halt schon so lange macht und weil sie so völlig anders reagiert hat als alle anderen eben. Ne? Also alle sind wieder darauf eingestiegen, so ja, ist so krass und so viel und wir kommen da nicht hinterher. Und sie hat halt einfach, sie ist ganz von einer ganz anderen Warte dran gekommen und das fand ich irgendwie total cool, weil sie meinte, das ist alles, sie kann das alles nachvollziehen. Und gleichzeitig, Leute, sie hat die Autorinnen angesprochen, sind wir diejenigen, also wir sind die Buchbranche. Also, ne, es wird überall heißt es, die Buchbranche macht uns kaputt, aber wir selber sind es ja. Und wir selber sind diejenigen, die eben einen wahnsinnigen Umsatz reinspielen bei den Verlagen. Und sie hat dann auch konkrete Vorschläge gemacht, was man jetzt tun kann. Also sie hat gesagt, wir müssen uns mehr vernetzen und irgendwie mehr miteinander und weniger gegeneinander, auch wenn es eben einen großen Druck und eine große eine Konkurrenz in gewisser Weise natürlich gibt. Aber ich fand es auch spannend, dass sie gesagt hat, wir müssen uns, also sie selber ja gar nicht, weil sie ist ja Self-Publisherin und sie ist ja ihr eigener Verlag sozusagen, aber Verlagsautorinnen sollten sich dagegen wehren, dass sie Verlage zum Beispiel erwarten, dass man 2 Titel im Jahr veröffentlicht oder sogar mehr.
Ich wollte gerade sagen, also wir hatten die Diskussion auch bei der Romance Night, da hat auch einer gefragt, wie viele Bücher man dann im Jahr so veröffentlichen muss. Und da meinte Bianca Behrendt, also 2 bis mindestens 3 wären eigentlich ideal. Also mit 2 kannst du eigentlich schon fast nicht davon leben, ohne noch irgendeinen Side-Hustle-Job gedönst zu haben. Das fand ich schon krass. Also 3 Bücher im Jahr, da hast du ja 4 Monate pro Buch Zeit und das ist ja, also da ist ja alles drin. Die Recherche und die Veröffentlichung, da musst du ja auch davon ausgehen, dass du eine gewisse Vorlaufzeit hast. Also, dass das Buch ja trotzdem 2 Jahre braucht, um veröffentlicht zu werden. Also, echt krass. So, auch dann sind die Vorschüsse wahrscheinlich einfach auch nicht mehr so hoch, dass man das wirklich ernsthaft davon leben kann.
Genau, also das meinte sie auch, dass man da besser verhandeln sollte. Und was ich auch spannend fand, war, dass sie gesagt hat, diese Social-Media-Arbeit sollte vergütet werden.
Ja.
Vom Verlag.
Ja. Im Grunde ist es einfach das Marketingbudget, was da reinfließen müsste.
Genau. Ja. Und tut's halt nicht. Also es machen alle umsonst sozusagen. Es wird von allen erwartet. Es ist ja auch so, dass es einige Influencerinnen gibt, die eben, also so Buchbloggerinnen, die dann Bücher schreiben, einfach weil sie die Community mitbringen. Und also das fand ich ganz interessant. Und auch dann hat sie noch mal so ein bisschen kritisiert generell, wie sehr eben Blogger hofiert werden und wie viel Geld da reingesteckt wird, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie mit den Autorinnen umgegangen wird in dem
Genre. Wollte gerade sagen, also, und ich glaube, das Problem ist wieder auch irgendwie historisch gewachsen oder so generell in der Buchbranche gewachsen, dass Frauen einfach immer noch im Business schlechter verhandeln, glauben, dass sie mehr anbieten müssen, um das gleiche wert zu sein wie ein Kerl. Ich sag mal so, und Sebastian Fitzek zum Beispiel hat ja seine Agentur, die natürlich wahrscheinlich ganz normal dafür bezahlt wird, dass er Marketing macht. Der würde niemals auf die Idee kommen, sich bei TikTok hinzusetzen und da unbezahlt 1.000.000 Videos zu machen, wie er da irgendwie im IKEA seine Bücher versteckt. Und das würde er alles machen wahrscheinlich, aber das würde er halt immer mit Agenturseite machen und dann natürlich bezahlt. Und der hat wahrscheinlich auch einfach die Möglichkeiten, sich halt irgendwie eine Agentur dazwischen zu schalten, die diese ganzen Verhandlungen für ihn macht. Und ich glaube tatsächlich, dass viele, gerade diese Bloggerinnen, diese jungen Frauen, die da reinkommen in diese Branche, gar nicht wissen, was sie erwartet und was sie eigentlich bräuchten, dass da vielleicht eine Art von Management dazwischen sitzen muss, dass da eine Art von Agent, wer auch immer, mit am Tisch sitzen sollte, der das eben verhandelt. Sicherlich haben die alle inzwischen ihre Literaturagenturen, aber da ist ja auch dann die Frage, ob die dann nicht auch vielleicht eher, ja, nicht unbedingt mit denen zusammenspielen. Keine Ahnung.
Andere Influencerinnen, die haben ja Agenturen natürlich. Also ich denke jetzt gerade an Gina, ne, von Das ist das
Richtig.
Ding. Die ja auch mit ihrem Partner zusammen jetzt ein Buch veröffentlicht hat. Oder sie hat es geschrieben, ich weiß nicht, ob es schon draußen ist.
Willst du mal lachen? Meine Schwester hat sich letzte Woche ein Tattoo stechen lassen mit Das ist das Ding. Weil sie so ein großer Fan von ihr ist, mit ihrer besten Freundin zusammen. Die eine hat Das Ding ist und die andere und Das ist das Ding.
Ja,
und so ne, geil.
Nee, alles.
Ja, sorry.
Und die hat natürlich eine Agentur zum Beispiel dazwischen. Und in der Buchbranche ist das aber überhaupt nicht gang und gäbe, sondern jeder versucht halt da reinzukommen, ne, und irgendwie dann umsonst Bücher abzustauben. Und irgendwie, es gibt halt auch so wahnsinnig viele davon, dass die, da auch nochmal das Ganze irgendwie entwertet, ne? Also weil es so eine Masse gibt und man muss sich dann seine suchen irgendwie und also ja, das fand ich auch einen guten Punkt und generell eben, dass Mara Wolf da so mit dem ganz anderen Blick nochmal drauf geguckt hat und weil du Sebastian Fitzek erwähnt hast, das fand ich auch ganz interessant, der war, glaube ich, jetzt vor kurzem auch im OMR-Podcast. Da ging's ja auch darum, ne, wie viel Geld hängen bleibt selber an, also bei einem hängen bleibt, wenn man ein Buch schreibt und so. Und dann hat er natürlich auch gesagt, naja, er ist halt jemand, der das Glück hat, der seit vielen Jahren schon in der Branche erfolgreich ist. Und dann ist es natürlich nochmal anders als für jetzt, sage ich mal, auch AutorInnen im Romance-Genre, die noch nicht so lange dabei sind und die versuchen da gerade Fuß zu fassen oder ne, so sozusagen sich ihren Platz zu erkämpfen. Und Genau, also das fand ich irgendwie auf der einen Seite, genau, das fand ich, also ist mir immer wieder untergekommen jetzt, dieses Thema Masse und Überforderung. Und ich habe das bei mir selber übrigens auch gemerkt, als ich jetzt die letzten Male in der Buchhandlung war. Da bin ich so durchgelaufen, auch in den, ne, in der Romance-Abteilung. Und ich habe so geguckt, was, ne, was gibt es so? Und irgendwie, und auch in den Vorschauen, also da reden wir gleich ja auch noch drüber, ne? Es gibt ja jetzt, oder die Frühjahrsvorschauen sind ja raus und es steht ja auch noch einiges an, was dieses Jahr erscheint. Und ich bin einfach auch, also ich gucke mir das alles so an und ich bleibe an nichts hängen. Und ne, ich bin wirklich so, also ich bleibe dann am ehesten noch hängen an entweder Autorinnen, die ich kenne und gerne lese, oder ich habe mir gestern Abend tatsächlich noch zwei Bücher bestellt, und zwar, und da habe ich auch gemerkt, ich gehe so auf Sachen, sag ich mal so, also so die sichere Seite. Autorinnen, die ich zwar noch nicht gelesen habe, aber die irgendwie schon lange, die es schon lange gibt und die auch erfolgreich sind. Und ich habe mir zum Beispiel von Jennifer Armentrout, von der habe ich noch nichts gelesen, warum auch immer, ja, habe ich mir den ersten Band Blood and Ash habe ich mir bestellt. Und warte mal, was war denn das zweite? Stephanie Garber, Once Upon a Broken Heart, das habe ich auch noch nicht gelesen. Das hat mich total, da habe ich so durchgeguckt irgendwie, und dann habe ich die, da war vorne wirklich, also hat man in der Vorschau gesehen, so eine richtig tolle Karte drin, die mir total Lust gemacht hat, darauf in diese Welt reinzugehen.
Also so eine Landkarte oder so eine Charakterkarte?
So eine Weltkarte, genau, so eine Weltkarte. Und ja, das fand ich irgendwie ganz interessant, auch bei mir selber zu sehen, dass ich selber auch so überfordert bin mittlerweile von allem, obwohl ich ja wirklich in dem Thema drin bin, dass mich wenig catcht, ja.
Aber ich kenne das auch. Also ich habe das im Grunde eigentlich, seit ich angefangen habe, Romance zu lesen, weil ich mich ja eigentlich, also jetzt, wo ich drüber nachdenke, von Empfehlung zu Empfehlung hangel. Also du empfiehlst mir was, oder Carina empfiehlt mir was, manchmal empfiehlt mir auch mein Handy irgendwas. Aber ja, in der Regel sind das, wie du sagst, die sicheren Bänke. Also das ist eine Mona Carsten, das ist jetzt vielleicht eine Kim Leopold, die auch schon länger dabei ist. Das ist eine Bianca Iosivioni, die man irgendwie liest, so weil man sie kennt. Aber was Neues auszuprobieren, schwierig. Also, und ich habe aber auch gerade gedacht, vielleicht ist es ein bisschen wie auch in anderen Branchen, also so Freelancer-Geschichten grundsätzlich, dass wenn du eine Person hast, die es zu einem Dumpingpreis macht, alle anderen das automatisch auch machen müssen, weil sie sonst keine Chance mehr haben. Also ich meine, wenn jetzt eine Autorin ankommen würde und sagen würde, Mensch, ich hätte gerne den doppelten Vorschuss und ich würde im Übrigen auch gerne für meine Social-Media-Arbeit mit eurem Marketing-Budget bedient werden. Ich glaube, der Verlag würde das gar nicht machen, weil sie dann sagen, naja, aber wir haben hier drei andere Autorinnen, die machen das for free. Und das ist ganz selbstverständlich, dass du natürlich Werbung für dein Buch machst. Aber zwischen, ich poste mal drei Sachen bei Instagram und ich drehe aufwendige TikToks über ewig lange und plane Kampagnen und habe eine Community, die ich immer jeden Tag bespiele, liegen ja auch nochmal drei Welten. Also das, glaube ich, ist tatsächlich auch so ein riesiger ausschlaggebender Punkt, dass auch ein Sebastian Fitzek vielleicht so ein Standing hat. Ich weiß nicht, man holt ihn irgendwie immer so als Referenz hin, obwohl der ja eigentlich jetzt gar nicht unbedingt so schlimm ist oder so, gar nicht. Der macht alles richtig und der hat auch einen guten Job. Und ich glaube, der ist auch jemand, der das den Frauen auch gönnen würde. So. Aber ich glaube, in seinem Genre ist es einfach ein bisschen anders. So. Also auch ein Arno Strobel zum Beispiel, der macht seine Kampagnen mit einer Agentur und dann ist gut. Aber der käme auch nicht auf die Idee, sich dahin zu setzen. Ich glaube, das ist tatsächlich wieder so ein Romance-Genre-Thema, weil da eben auch so viele Bloggerinnen drin sind, die das irgendwie auch alle gerne machen und die natürlich ihre Bücher irgendwie erfolgreich haben wollen. Und am Ende sind es aber doch wieder die Frauen, die da irgendwie mit ausgebeutet werden. Das ist so ein Pay-Gap,
ja, aber die
in der Buchbranche.
Die sich aber auch halt ausbeuten lassen. Also das ist ja das, was Mara Wolf sagt, ne? Die ja auch sagt, ich mache das ja schon lange nicht mehr mit dem Verlag. Ich mache das alles selber. Ich bin meine eigene Unternehmerin. Ich bin wie ein Verlag. Und ich mache das, wie ich das für richtig halte. Und dann geht auch mal was schief. Also sie hatte ja jetzt regelmäßig bei den neuen Veröffentlichungen Probleme mit der Auslieferung. Das lag alles nicht an ihr. Das lag immer an Thalia oder an der Druckerei oder verunglückten LKWs, aber letztendlich, also sie trägt das volle Risiko, aber sie ist halt auch so selbstbewusst, dass sie sagt, ich mache das trotzdem alleine, weil ich mache das besser und es passt besser zu mir. Und ich habe überhaupt keine Lust, mich da ausbeuten zu lassen. Und das ist ja immer das Nächste eben, ne? Dass alles einfach dann irgendwie mitmachen in der Hoffnung, dann doch ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Und ich kann das auch verstehen in gewisser Weise, aber es ist halt schon einfach... Ja, leider mal, also leider echt nicht schön zu beobachten, was da so passiert. Und es wird ja auch immer, also es wird ja eher immer darüber geredet, dass die Qualität der Bücher leidet und dass viel so gleich ist und so. Aber ich finde diesen Punkt, wie mit den Autorinnen umgegangen wird und wie sie mit sich umgehen lassen, den finde ich eigentlich viel relevanter, ehrlich gesagt. Und darüber wird eigentlich eben nicht so häufig gesprochen.
Naja, und jetzt imagine aber eine Josie Wismar oder wer auch immer, große Autorin Mona Kasten, würde sagen, wir trennen uns von unserem Verlag und wir machen das selbstständig. Also du kannst mir nicht erzählen, dass sie dann nicht mehr im Thalia liegen würde. Ich glaube schon, dass es funktionieren würde. Allein auch jetzt bei Josie zum Beispiel, die ja so eine wahnsinnig gute Connection zu Graf hat oder so, dass das auch ganz alleine funktionieren würde und dass die auch über ihr Marketing, wenn sie das gut machen würde und erzählen würde, so Leute, ich bin jetzt auf mich alleine gestellt, ich hoffe, ihr bleibt bei mir und supportet mich weiter, dass es genauso gut funktionieren würde, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Verlag mehr Kontakte und mehr Leserinnen an Josie Wismar bringt, als Josie Wismar selbst mitbringt. Und das, also nee, Josie kann man, glaube ich, ersetzen namentlich durch viele andere größere Autorinnen. Sicherlich als kleine Autorin, die jetzt noch nicht so viel Social Media mitbringt, ist es wieder schwieriger. Aber bei den ganzen Großen frage ich mich wirklich oft, warum sie das nicht alleine machen. Weil die Strukturen in der Branche sind inzwischen so professionell geworden, dass du das locker alleine machen kannst. Und dass ja auch die Marge am Ende viel mehr ist, wenn du die Bücher direkt vertreibst. Ich musste immer an Jennifer Ebbinghaus denken zum Beispiel, die ja sich auch mit zwei anderen Autorinnen, mit Marie Döhling und Anna Connelly zusammengetan hat und ihren eigenen Shop haben. Und ich kann jetzt nur mutmaßen, aber dass die Marge da halt deutlich höher sein wird, als wenn sie das über den Buchhandel verkaufen. So Direktvertrieb ist immer mehr Marge.
Ja, und die, also ich meine, wir haben sie ja häufig getroffen auf Buchmessen und die Leute reißen denen die Sachen aus den Händen, ne? Ob es die Bücher sind oder ob das das Merch ist, das sie dazu machen und wo sie sich ja dann auch nie mit jemandem absprechen müssen, vom Verlag, ob man das jetzt machen kann oder nicht, sondern die machen halt einfach so ihr Ding und es kommt super gut an und da fragt auch keiner, ist es ein Verlag oder nicht. Die haben eine wirklich tolle Community aufgebaut, die haben eine tolle Bindung, glaube ich, zu ihrer Leserschaft. Und ja, irgendwie, also ich verstehe schon, es ist so ein großes Ding, irgendwie dann einen eigenen Vertrieb auf die Beine zu stellen. Und du musst in Vorleistung natürlich gehen für die Cover, fürs Lektorat, fürs Korrektorat. Das verstehe ich alles. Ich glaube, dass es sich für manche aber durchaus lohnen würde, da mal drüber nachzudenken.
Ja, und vielleicht auch damit so ein bisschen den Druck rauszunehmen, zu sagen, man muss jetzt 100 Bücher im Jahr veröffentlichen. Sicherlich, Self-Publishing funktioniert auch schnell, aber ich glaube auch, dass man das im Romance-Genre anders handeln könnte und das anders funktionieren würde. Also auch eine Janice Wonder zum Beispiel hat es ja jetzt geschafft, so ihren eigenen Verlag irgendwie am Ende aufzubauen. Mhm. Und sicherlich wird auch da relativ am Fließband produziert, aber sie selbst veröffentlicht auch jetzt nicht so unfassbar viele Bücher im Jahr.
Ja, also ich glaube so dieses, also vielleicht ist der Schlüssel auch für manche tatsächlich so ein Zusammenschluss. So ist es bei Janice Wonder ja auch, ne, dass sie viele Autorinnen aus dem Genre, aus dem Dark Romance Genre unter ihrem Dach hat, die dann, ne, und dann veröffentlichen die alle da und natürlich kriegt sie da ihren Anteil von. Und ja, also das ist wieder dieses Vernetzen und lasst uns gegenseitig unterstützen. Genau, das, wie gesagt, ist aber so ein Thema, bei dem ich das Gefühl habe, dass bei den Autorinnen gar nicht präsent ist so richtig, sondern es ist eher so, dass sie dann in ihren Schwierigkeiten, ja, sich so bewegen und da aber auch, nicht wirklich rauskommen. Wie gesagt, keinerlei Vorwurf, ne? Aber es ist von außen wirklich echt schlimm, finde ich, zu beobachten, was passiert.
Ich habe gestern von einer Bloggerin gehört, dass es auf der Buch Wien wohl Gruppen gab, Gruppenbildungen, Absprachen gab, dass gezielt Menschen aus dem Verkehr genommen werden sollen. Also indem beispielsweise Instagram-Accounts gemeldet, dadurch gesperrt und dann vielleicht tagelang nicht aktiviert werden, vielleicht im schlimmsten Fall sogar ganz gelöscht werden. Das ist wohl ganz gezielte, also jetzt in dem Fall Bloggerinnen, aber das gibt es ja auch in der Autorinnenwelt, das weiß man ja, gibt, die das machen. Und das fand ich so krass, weil ich kann das immer gar nicht verstehen, wie die Leute in der Buchbranche auf die Idee kommen, dass man sich nicht irgendwo anders vielleicht doch mal begegnet, weil diese Branche ist so winzig. Und selbst wenn du die Person jetzt in Verantwortung A hast, hast du sie vielleicht in 5 Jahren in einem ganz anderen Kontext in Verantwortung B sitzen. Und also immer. Ich verstehe immer nicht, wie das passieren immer. Kann, weil überleg, wie oft wir schon Leute getroffen haben in anderen Kontexten, die wir von vor 10 Jahren irgendwo anders kannten. Ständig.
Ja, aber ich glaube, das sind halt vielleicht auch Menschen, die vielleicht noch nicht so ewig dabei sind und denen das nicht bewusst ist. Aber man trifft sich ja teilweise nicht nur 2-mal, sondern 3, 4, 5-mal in unterschiedlichen Positionen, Konstellationen. Und ich kann das auch nicht nachvollziehen, aber es zeigt ja nochmal mehr so diese Ellenbogengesellschaft, die sich gerade in dem Genre auch ja extrem zeigt einfach, ne?
Ja, das ist so schade, weil ich glaube wirklich, wenn sich jetzt die Autorinnen zusammentun würden innerhalb eines Verlagshauses oder auch weiter gefächert, dass es ganz andere Dynamiken geben würde in den Verlagen und dass wahrscheinlich das Geld sogar da wäre, um den Leuten mehr auszuzahlen, mehr Vorschuss. Aber das ist, also wenn es nicht verhandelt wird und wenn keiner auf die Idee kommt, das zu nehmen, dann wird es auch keiner kriegen. Also das ist ja das große Problem. Mhm.
Ja, ich finde, es gibt ja schon, also auch so, also was man ja immer so mitbekommt, ist ja eigentlich, es gibt ja auch viele, zumindest Freundschaften in der unter den Romance-Autorinnen. Also mir fällt da immer Katinka Engel ein mit Lilly Lukas und ich glaube Kira Groh. Die sich dann gegenseitig voll supporten und unterstützen und so. Und ja, auf der anderen Seite gibt es halt aber im Gegenzug, also das sind ja auch alles, muss man ja auch sagen, sehr erfolgreiche Autorinnen. Es gibt halt gerade, glaube ich, bei denen, die noch nicht so weit sind oder noch nicht so lange dabei sind, die machen das ja auch schon alle eine ganze Weile, da viel Selbstzweifel und Unsicherheiten auch. Und das dann gepaart mit diesem Druck, ne? Man muss eigentlich, also nicht nur finanziell, aber auch, um überhaupt gesehen zu werden, eine gewisse Anzahl an Bücher veröffentlichen im Jahr und ein bestimmtes Marketing machen und präsent sein. Das ist halt schon so ein bisschen crazy einfach.
Ja, und das ist so absurd, weil die Buchbranche ist, also so schnelllebig, du liest ja nicht nur ein Buch im Jahr. Also als Autorin oder auch als Verlag hast du ja ganz, ganz viele Schüsse, die du abfeuern kannst in einem Jahr, weil du weißt, die Leserinnen, die diese Art von Buch lesen, lesen wahrscheinlich auch noch 30 andere Bücher im Jahr in dem gleichen Genre oder so. Also das ist immer so absurd, dass die Leute wirklich glauben, dass es jetzt dieses eine Buch und dieser eine Titel sein muss für auf immer. Irgendwie krass.
Ja. Gibt es denn, wir hatten ja gerade schon mal gesagt, dass es eben jetzt die neuen Vorschauen fürs Frühjahr, die waren überall und ich fand es auch irgendwie krass, man hat dann so, ich glaube, das war bei Penguin Love Stories, habe ich gesehen, die hatten dann so 6 Cover pro Slide und dann irgendwie bin ich so durch den Instagram-Post und dann nach 4 Slides irgendwie dachte ich so, okay, wie viel kommen denn da noch? Dann kamen noch 2. Also so wieder das Thema irgendwie super viel. Und gibt es denn irgendwas, was du jetzt in den letzten Wochen gesehen hast, jetzt entweder was jetzt noch dieses Jahr erscheint oder zum Frühjahr, worauf du dich freust?
Boah, da erwischst du mich gerade ganz kalt. Nee,
also ich habe auch nicht. Ich habe auch nicht viel. Also worauf ich mich freue und ich muss das jetzt, ich sage das jetzt trotzdem, auch wenn es dann wieder so dieser Punkt sein wird, alles ist, ne, wir sind alle hier oberflächlich und finden Cover geil und sowas. Aber ich hatte euch ja, dir und Carina ja neulich dieses Cover geschickt von Julia Kuhn, Dark Hill Academy, mit dem leuchtenden Mond. Also da ist vorne ein Mond drauf und der leuchtet so wie diese 90er-Jahre-Sterne-Mondhimmel. So, und das fand ich wieder eine ganz coole Idee. Und das Cover ist auch mega schön und der Farbschnitt auch. Und dann habe ich mir den Klappentext, also das war was, wo ich dann gesagt habe, okay, dann gucke ich mir den Klappentext an, weil es halt irgendwie rausgestochen hat, ne? Also weil es eben was anderes war. Und irgendwie da könnte ich mir vorstellen, dass ich das lese und ansonsten halte ich mich auch da an die Autorinnen, die ich gerne lese und kenne. Ne? Also ich weiß, es wird von Lili Lucas gibt es ja die ganzen Schmuckausgaben jetzt zu der New-Reihe. Ich habe ja auf der Buchmesse das, die erste Ausgabe sozusagen geschenkt bekommen von der lieben Sarah. Vielen Dank an der Stelle nochmal
von Dulma Knauer.
Ja. Nicht du genau, sondern die andere. Und habe das dann auch nochmal gelesen. Und da wäre, ja, aber also das ist echt, das musst du echt mal lesen. Das
aber ist
wirklich,
spicy?
Also,
ich lese doch nur Spicy Romance.
Es ist nicht super spicy, es ist ein bisschen spicy, aber die Dynamik fand ich geil. Und ich habe eben im Vergleich, also genau, das sind ja Lena und Ryan ist das Paar und es wird ja von ihr jetzt im nächsten Jahr eine Fortsetzung zum ersten Mal erscheinen von einem Paar. Also das ist eine Neuerung und da das eins meiner liebsten Paare ist, werde ich die auf jeden Fall lesen und da freue ich mich schon drauf. Ich habe aber jetzt auch von
Wobei man ja
ihr
sagen muss, sorry, ganz kurz, aber das, also so Shades of Grey After Passion war ja auch eine Reihe über ein Paar, ne? Also die waren ja auch
ja,
mit Teil 1 zusammen und haben sich dann wieder getrennt und sind dann wieder zusammengekommen. Never ending story.
Ja, wobei das für mich, das fällt für mich jetzt noch vor diese Ära einfach. Das ist nicht genau das gleiche Genre. Und genau, ich habe auch von Lili Lucas jetzt den neuen Hawaii-Roman gelesen. Und da war ich zum ersten Mal, muss ich sagen, so ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Also ich weiß nicht, da hat es einfach, also zwischen mir und dem Typen hat es nicht gefunkt einfach.
Es soll ja auch nicht zwischen dir und dem Typen funken. Es soll ja zwischen der Protagonistin und dem Typen funken.
Ja, das eh. Ne, aber es muss ja irgendwie... Also, sagen wir mal so, also ich fand die Protagonistin fand ich irgendwie cool, aber so die, mir hat so der ja, er ist Surfer und mir hat aber trotzdem so dieser, ja, dieser, der erste Surfer übrigens in dieser Reihe, obwohl es Hawaii ist, glaube ich. Also genau, mir hat irgendwie so der Vibe gefehlt, also es hat auch zwischen den beiden, hat mir irgendwie, weiß ich nicht, hat mich nicht so gecatcht zum ersten Mal tatsächlich. Gerade weil ich eben vorher den New Beginnings gelesen hatte nochmal. Und ich den Unterschied fand ich einfach krass. Und vielleicht lag das auch nur, also vielleicht lag das auch an mir einfach. Also vielleicht bin ich die Einzige, der das so ging. Ich habe mich auch gefragt, aber ob irgendwie, ja, wenn man so über Qualität spricht, ob das vielleicht jetzt mal einer war, der einfach, ja, der so ein bisschen aus Gründen nicht ganz so war wie die anderen. Da bin ich mir aber selber nicht so ganz sicher.
Ich glaube auch, wenn du als Romance-Autorin anfängst, hast du wahrscheinlich unfassbar viele Ideen und kannst erstmal so 3-4 Romane schreiben. Aber irgendwann, also es muss irgendwann der Punkt kommen, wo du nicht mehr nach 3 Romanen im Jahr sagst, ja, ich habe doch voll die krasse Idee und so. Bianca Behrendt hat das erzählt, dass sie schreibt jetzt einen Romance-Titel. Oder hat geschrieben, wird jetzt demnächst veröffentlicht. Und der Verlag ist auf sie zugekommen und hat gesagt, Mensch, du hast doch so viel mit Pferden zu tun. Wir würden gerne so eine Bibi und Tina-Geschichte in Erwachsenen schreiben quasi. Ob sie da nicht Lust drauf hätte. Und da ist quasi der Verlag mit der Idee auf sie zugekommen und sie hat das dann einfach nur noch geschrieben. Mhm. Aber fand ich auch irgendwie krass, so zu merken, dass da gar nicht unbedingt immer nur die Autorinnen selbst mit den Ideen um die Ecke kommen, sondern die Verlage da auch ganz oft einfach vielleicht reinspielen und sagen, das ist gerade ein Trend, das hat doch keiner gemacht, das würde ich gerne mal ausprobieren, ob es funktioniert.
Ja, also vielleicht lese ich auch diesen Cowboy-Roman von Maren Vivien Hase, den sie so...
Caro.
So, ja, du merkst, ich suche irgendwie nach... Also mich muss auch irgendwas catchen gerade. Also ich habe weder Nerv noch Lust, mich so in dieser Masse gerade zurechtzufinden. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber alles, was gerade auf irgendeine Art und Weise raussticht, da bin ich irgendwie dankbar. Hatte ich so auch noch nie. Und wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist das erste Mal und ich finde es ganz interessant einfach, dass, ja, wie das gerade so ist.
Ja, ich glaube, es ist auch, also nicht nur auf Autorinnenseite, sondern auch auf Leserinnenseite irgendwann die Überforderung da, dass man einfach nicht mehr alles lesen kann und dass du auch bei neuen Autorinnen das entweder A gar nicht mitkriegst oder B dann vielleicht doch eher auf das schon Alteingesessene gehst, womit wir ja eigentlich bei der Bestätigung von dem wären, was wir vorletzte Folge angesprochen haben, so dieses, der Romance-Markt wird sich irgendwann etablieren, dann wird es gewisse Autorinnen geben, die da bleiben und dann wird es andere geben, die vielleicht 2 Bücher veröffentlicht haben und wieder gehen. Das ist auch vielleicht einfach in Ordnung so, weil das ist ja auch in jedem anderen Genre so und das ist am Ende auch die Wirtschaft, ne? Dass du erstmal ganz groß und viel hast und irgendwie irgendwann muss es sich halt selektieren, weil du kannst halt auch nicht auf Dauer alle Autorinnen die Fahne hochhalten. Das geht einfach irgendwann nicht mehr. Also auch im Thriller-Genre gibt es ja so einige Midlist-Autoren, die da mitschwimmen und aber auch eben viele Spitzentitel-AutorInnen, die da einfach ewig lange schon immer wieder stehen und seit Jahren ihre Bücher veröffentlichen, wo es dann auch nicht mehr so viel Bewegung gibt, wer die Spitzentitel bestimmt.
Ja, auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall spannend zu beobachten. Und genau, also was ja auch noch interessant ist, finde ich, ist so wieder diese Überschneidung der Medien. Also nicht nur, was erscheint an Büchern, sondern welche Verfilmungen gibt es jetzt? Also es ist ja eine, also gerade auch eine Masse. Ich komme überhaupt nicht mehr hinterher, was es alles gibt. Ich habe dir vorhin schon erzählt, ich folge auf BookTok einem Account und da werden regelmäßig die neuen Verfilmungen vorgestellt und gibt es da jetzt schon einen Showrunner und einen Cast oder noch nicht. Und ja, da irgendwie habe ich jetzt neulich eben ein TikTok von ihr gesehen oder ein Buch, genau, ein Clip, wo sie halt irgendwie, weiß ich nicht, 10 Titel aufzählt. Und da kannte ich noch, also lange nicht alle. Und was dabei war, war zum Beispiel Verity von Colleen Hoover, den ich ja
das
sogar mal gelesen habe.
Freut das wusste ich drauf. Nicht. Könnte ein cooler Thriller werden, so ein bisschen. Oder so ne, dieses Romantic Suspense mag ich ganz gerne.
Ja, bin ich gespannt. Also ich bin immer so, ja, also ich bin ja generell nicht so ein Riesenfilm von Verfilmungen, weil ich, ne, also die Male, wo das, also es kann ja noch nicht mal mithalten. Ich finde, es geht immer eigentlich für mich darum, ist es eine gute Ergänzung zum Buch?
Ich finde, du solltest Wicked sehen, falls du es noch nicht gesehen hast.
Habe ich noch nicht.
Shame on you, Caro. Heute kommt Teil 2 raus. Wir nehmen auf am 19.11. Nächste Folge sprechen wir mal über Wicked vielleicht.
Okay.
Solltest du ganz dringend gucken. Den ersten Teil findest du schon überall streamingmäßig. Den gibt's ja schon. Es ist quasi der zweite Teil rausgekommen. Ist ja eine Musical-Verfilmung. Erster Akt, zweiter Akt. So toll gemacht. Ich glaube, du wirst es mögen. Ich glaube, du wirst es sehr mögen.
Okay.
Ja.
Ja, genau.
Sorry.
Also dann
ist keine Buch. Doch, nee, ist auch eine Buchverfilmung im Grunde.
Ja, eben. Ist auch eine Buchverfilmung. Genau. Also was dann noch rauskommt, ist glaube ich auch, also für dich noch weniger als für mich eine Überraschung. Der neue Panem wird nächstes Jahr kommen.
Yes. Mit dem ultra sexy Haymitch-Darsteller.
Ja, wir sind excited, sag ich mal. Dann gibt es, was ich dann auch wieder interessant fand, weil ich jetzt ja mir diesen Titel von Jennifer Armentrout bestellt habe, Obsidian, das ist ja ein uralter Titel.
Den habe ich gelesen, da war ich 15 oder so.
Der
da
wird
war das
jetzt,
ultra der Hype, dieses Buch, haben alle gelesen.
Ich glaube, es gibt eine Amazon-Serie dazu, wenn ich mich nicht
irre.
Echt?
Crazy. Ich freue mich drauf, aber wild.
Ja, also was jetzt ausgegraben wird, also auch da finde ich interessant, was ausgewählt wird und was nicht.
Ja, aber die
also
Filmrechte müssen ja schon ewig lange optioniert sein, weil das Buch ist ja vor 10 Jahren erschienen oder so.
Mhm.
Oder also ja, lass es 8 Jahre her sein.
Also alles, also keine deutschen Autorinnen da jetzt dabei. Jetzt ist ja gerade Maxton Hall, ist ja die zweite Staffel angelaufen.
Ich glaube, den
begeistert,
Tag mache ich
nächste
Woche.
Ja,
bin ein bisschen enttäuscht, aber lass uns das vielleicht nächste Woche aufmachen, das Thema. Dann vielleicht hast du es bis dahin ja auch schon geguckt oder wir können darüber reden. Dann ist auch noch eine Folge mehr erschienen. Das ist ja auch, ich hasse dieses Prinzip, ne? 3 Folgen sind raus und jetzt die anderen 3 kommen dann so nach und nach einmal pro Woche. Was eine Scheiße, Amazon. Veröffentlicht doch diese 6 Folgen. Es sind 6 Folgen. Ganz ehrlich, früher, wenn eine Serie rauskam, waren das so 22 Folgen oder sowas. Mhm. Jetzt reden wir von 6 Folgen und machen dann noch irgendwie so ein 4-monatiges Etwas draus gefühlt. Also,
ja.
Auch bei Emily in Paris mit der neuen Staffel. Ich bin enttäuscht. Es nervt mich.
Ja, also das ist so verzögert. Also wir verstehen alle, warum das passiert, aber es ist nicht schön einfach. Ich warte auch immer eigentlich, bis alle Folgen da sind. Ich habe da keinen Bock zu warten. Ich mache das nicht. Genau, aber also es gibt, wie gesagt, es gibt eine Handvoll deutschsprachige Buchverfilmungen, aber der Rest, der so kommt, ist aus dem aus dem Englischen übersetzt in der Regel, ne? Große oder mehr oder minder große Titel, also von Colleen Hoover wird ja gerade alles verfilmt, habe ich so das Gefühl. Penelope Cruz wird jetzt verfilmt.
Nicht die Gurken. Also aber die Gurkentante wird doch auch verfilmt, oder? Frieda?
Frieda McFadden wird auch.
McFadden, ja, da kommt doch auch eine Verfilmung raus. Das habe ich irgendwie Maggie bei Thomas Buckland, glaube ich, gesehen.
Ja, kommt auch raus, genau. Ja, also es ist ganz bunt gemischt und vielleicht machen wir da mal, habe ich überlegt, nächstes Jahr so eine Rubrik draus, dass wir ein bisschen was gucken und dann drüber sprechen. Die Bücher vielleicht dazu lesen, das fände ich eigentlich ganz cool, weil ne, jetzt können wir viel aufzählen, irgendwie was so kommt. Und da geht es ja jetzt auch wirklich nur darum, dass man einmal nochmal zeigt, wie das Genre auch jetzt im Streaming oder in der Verfilmung auf einmal so einen riesen Anklang findet, nachdem Maxton Hall letztes Jahr so durchgestartet ist, dass man auch da, also dass auch ich da kaum noch eine Übersicht habe, ehrlich gesagt. Aber genau, wir gucken mal, was so kommt. Und vielleicht, um jetzt das Ganze einmal abzurappen, reden wir zum Schluss noch drüber, was wir so gelesen haben. Ich hatte ja schon ein bisschen was erzählt, aber ich habe ja in dem Genre auch noch einen weiteren Titel gelesen, über den wir sprechen können. Ich habe gelesen mein erstes Buch von Kira Groh.
Oh, das Pumpkin Spice Buch?
Nein.
Schade. Ich habe gehofft, du sagst mir, dass es gut oder schlecht ist. Welches denn?
Ich habe gelesen, und es lag tatsächlich seit letztem Jahr hier auf meinem Sub, Fake Dates and Fireworks.
Oha, und?
Es hat mir sehr gut gefallen. Also ich glaube, hast du schon mal was von ihr gelesen?
Nee, aber ich glaube, eigentlich fest vor, das Pumpkin Spice Buch zu lesen.
Ich glaube, es würde dir gefallen. Die hat eine ganz tolle Art, finde ich, schwere Themen in so eine Geschichte zu packen, die ansonsten aber wirklich unterhaltsam und schön und leicht zu lesen ist. Also in dem Fall, ich kann dir das auch gerne ausleihen, geht es darum, dass, also da geht es um die Protagonistin, die ist Kindergärtnerin und genau, die hat was am Laufen mit Nils und Nils, also und zwar seit 10 Jahren, seit Silvester vor 10 Jahren, da wurde sie von ihrem Freund sitzen gelassen und ist über ihn irgendwie gestolpert und dann hatten sie so einen Deal, dass sie sich jedes Jahr wieder zu Silvester treffen und Silvester miteinander verbringen, wenn sie niemand anderem haben.
Oh, das ist so wie November 9, jedes Jahr am gleichen Tag.
Mhm.
Das ist ja süß. Ja. Ich mag solche Stories.
Ja, das ist, also eigentlich denkt man, es ist süß, aber letztendlich stellt sich heraus, dass es einfach extrem, also inwiefern darf ich denn jetzt spoilern?
Nicht so doll, wenn ich es noch lesen soll.
Okay, ja, also gut. Letztendlich, genau, gibt es dann natürlich noch, also gibt es dann noch einen zweiten Menschen im Bunde, der da dazukommt und genau, also so die, also ist ganz spannend zu sehen, wie sich dann die Dynamik da entwickelt und vor allem geht es da aber auch um also toxische Beziehungen. Also wie wird jemand über wirklich eine lange Zeit ja einfach auch manipuliert und merkt das aber gar nicht. Und das hat mich, also ja, also diese schweren, also es gibt ein paar schwere Themen, aber das fand ich echt irgendwie krass. Also das hat mich total beeindruckt, wie sie dieses Thema in diese, ja, ist fast eine Rom-Com. Ne?
Ist es ein Weihnachtsbuch? Kann ich es zu Weihnachten lesen?
Du kannst es, also es spielt ja, wie gesagt, es geht irgendwie um Silvester. Und es, also im Buch geht es auch darum, was dann eben am 10. Silvester passiert.
Also das perfekte Buch für zwischen Weihnachten und Neujahr.
Total, genau.
Perfekt. Dann also, habe ich da ja was ich lesen kann. Das ist immer so meine Zeit, wo ich mich einigel, mit niemandem schreibe und einfach den ganzen Tag lese.
Ja, also dafür ist es perfekt. Wie gesagt, ich habe es jetzt ein bisschen vorgezogen im Herbst und ich habe auf jeden Fall vor, noch mehr von Kira Groh zu lesen, weil ich das echt toll fand, wie sie das aufgebaut hat.
Ja. Das klingt auf jeden Fall, ich habe richtig Bock, das zu lesen. Generell Kira Groh ist so eine, die habe ich noch schon ewig auf der Liste, aber noch gar nicht irgendwie präsent. Ja, ich habe den fünften, sechsten Teil von der Serie von Liz Tomforde gelesen über mein liebstes Eishockey-Team. Rewind It Back. Es geht endlich um den Typen, der schon die ganze Zeit immer so im Background auftaucht, der auch mit ganz vielen Frauen geflirtet hat und jetzt endlich kriegt er seinen Teil und das ist sehr süß, sehr schön. Und ich muss sagen, Liz Tomforde ist echt, also Riesenempfehlung. Ich habe diese Serie wirklich komplett von vorne bis hinten alle 6 Teile durchgehört und die sind so gut gemacht. Ich mag ihre Themen, die sie anspricht, weil sie auch immer irgendwie so diese zwischenmenschlichen Beziehungsthemen ganz viel drin hat. Sie schreibt also mit Abstand die besten Spy-Szenen, die ich so gehört habe bisher. Also diesmal ging es sehr viel um Telefonsex. Ich habe zwischendurch echt kurz gezweifelt, was ich da eigentlich gerade höre. Also sehr cool, aber alles super geschmackvoll, super stilvoll. Ich höre die richtig gerne. Richtig, richtig gerne. Kann ich empfehlen. Sehr süß.
Ja, muss ich auch mal. Ich habe neulich irgendwie, war ich tatsächlich in der Buchhandlung und dann standen da ein paar Titel von ihr und da gibt es ja diese, gibt's ja oft diese Empfehlungen handschriftlich von den Buchhändlerinnen oder Buchhändlern. Und bei ihr stand drunter, sie ist die Queen der Sports Romance. Und ich dachte mir so, warum habe ich es noch nicht gelesen?
Total. Und ich wirklich alle 6 Bände gut. Ich finde bisher den 6. tatsächlich mit am besten, was mich echt überrascht hat, weil normalerweise ist so eine Serie ja irgendwie so konstant absteigend, in dem Fall gar nicht. Ich finde es mega toll. Ich bin gerade sehr into it und ich freue mich nachher, wenn wir hier fertig sind mit dem Podcasten, nebenher die nächsten 2,5 Stunden zu hören. Dann bin ich nämlich durch.
Ja, cool. Also haben große wir beide uns gegen, haben wir uns gegenseitig jetzt sozusagen was empfohlen.
Ja.
Ich finde auch daraus übrigens könnten wir vielleicht eine Rubrik machen nächstes Jahr. Ich sag dir, so was du lesen musst.
Caro liest doch mir. Mal. Und Sarah liest doch mal.
Ja, und aber dann, also du darfst dir dann nicht von Liz, also ich darf mir nicht von Liz Tomforde was aussuchen, sondern du gibst mir das sozusagen als Hausaufgabe einen Titel und umgekehrt. Und dann
reden wir darüber. Das finde ich sehr cool. Ja, lass das machen.
Da hätte ich auch Lust drauf.
Ja, ganz kurz, bevor wir das jetzt final abrappen, wie ist es denn ein Elke-Meist-Stand eigentlich? Weil ich hänge immer noch auf Seite 300 und habe gerade irgendwie nicht so viel Bock. Also der Hype ist ja gefühlt auch schon wieder vorbei. Bei mir auch.
Ja, ich bin auf Seite 600.
Und?
Aber ja, also ich finde es schon, also du bist ja, wenn du auf Seite 300 bist, bist du ja auch über den Teil hinaus.
Ich bin über die magische Grenze hinaus, ja.
Ja, aber du bist noch in Teil 1, richtig?
Ja. Ganz knapp, glaube ich.
Also,
noch.
Was ich noch sagen kann, ist, wenn du es schaffst, also wenn du Teil 1 beendet hast, dann kommt logischerweise Teil 2. Und da gibt es also tatsächlich einen Shift. Also, du bist dann sozusagen in einer anderen Zeit und verstehst nochmal sehr viel besser, wie das alles zusammenhängt.
Ich habe auch wirklich immer noch Bock drauf, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, es deprimiert mich so. Immer wenn ich es lese, bin ich danach einfach schlechter drauf als vorher. Das kann man echt nur lesen, wenn man richtig gute Laune hat und dann Bock hat zu heulen.
Ja, also ich weiß nicht, also das ist auch so ein Punkt, also alle heulen ja bei diesem Buch, ich heule da nicht. Mich macht es einfach traurig viel.
Ja.
Also es macht mich wirklich traurig und ich muss deswegen, also ich mache das normalerweise nicht, aber ich lese es und dann muss ich echt nebenher, dachte ich mir, okay, ich lese jetzt Kira Groh nebenher.
Ja.
Ich brauche jetzt kurz was mich aufbaut und dann kann ich weiterlesen.
Ja, ist so. Also ich weiß nicht, wie Leute das in 3 einfach. Tagen durchgesuchtet haben.
Keine Ahnung.
Also das verstehe ich auch nicht. Das ist für mich so ein Monatsprojekt gerade. Ich lese da immer mal so ein bisschen, so mal eben 50 Seiten. Aber wenn ich das gelesen habe, kann ich auch nicht weiterlesen. Also dann habe ich auch, ich habe nicht so Lust auf das Buch. Also inhaltlich schon, ich habe Lust, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Aber wenn du mich fragst, liest du das oder guckst du irgendeine Rom-Com, würde ich mich immer für die Rom-Com entscheiden.
Ja, es ist, also ich kann mir das tatsächlich auch fast besser, glaube ich, filmisch umgesetzt vorstellen.
Ja.
Weil es einfach so, also so lang ist und viele Szenen, die könnte ich mir, die also würde mir reichen, wenn ich mir die angucken würde.
Ja. So, ja, das stimmt.
Also ich finde, es ist eh ein sehr filmischer Titel. Also man hat es wirklich so total vor Augen. Ich glaube, es wären extrem eindrucksvolle Bücher. Ich glaube auch, dass die Filmrechte verkauft wurden sogar schon.
Ja, ich glaube auch, dass sie verkauft sind.
Und ja, also das werde ich mir auf jeden Fall angucken und ich werde das Buch auch beenden. Aber ich tue mir auch schwer einfach, weil es mich so emotional einfach so runterzieht. Das ist schon so.
Das trifft es eigentlich ganz gut, emotional runterziehend. Es ist kein Buch, was mir Energie gibt. Es ist eigentlich wie so eine toxische Freundschaft. So. Das immer, wenn du rausgehst, bist du danach schlechter drauf als vorher.
Ja, und also wie gesagt, ich verstehe, ich habe überall diese TikToks gesehen, wo die Leute sich die Augen ausholen. Das verstehe ich bisher Immer noch nicht, vielleicht kommt es ja noch. Aber also da gab es auch Leute, die sich, die ja, die heulen ja bei allem und die haben auch beim Ende von Teil 1 geheult, das habe ich gelesen und da dachte ich mir ja, okay, ist schon crazy, aber.
Nee, ja, also so zum Heulen ist es jetzt auch nicht, aber es ist so einfach deprimierend. So. Man liest
genau,
es und
denkt sich,
es tut mir richtig leid, was da passiert. Mhm. Es tut mir einfach leid.
Mhm. Ja, genau. Wie kommen wir jetzt aus dem Tief wieder raus, um hier
gar nicht.
Mit einer...
Nächstes Mal geht es im nächsten Hall weiter. Dann genau, wird es noch tiefer und trauriger.
Dann geht es noch tiefer und dann müssen wir gucken, wie wir den Bogen schlagen, aber das kriegen wir hin. Wir sagen jetzt erstmal, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Genau, wir sind jetzt weiter ein bisschen traurig und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in schlechterer Stimmung noch. Vielleicht. Mal sehen, je nachdem, wie es weitergeht mit Maxton
Hall. Die Folge ist wie Elke Meist. Es wird immer deprimierender.
Es wird immer deprimierender. Deswegen würde ich sagen, wir machen Schluss. Sagen Tschüss und freuen uns aufs nächste Mal. So ist es.
Tschüss.